freue mich wirklich sehr, Teil dieses Bezirksgottesdienstes zu sein, auch wenn Ecuador kein Teilbezirk von diesem Bezirk ist, aber dieser Bezirk ist ein Teil von uns in Ecuador. Eine Sache, die mir jetzt aufgefallen ist noch dazu, was in Ecuador anders ist, ist definitiv auch der Lobpreis. Etwas lebendiger, Leute stehen auf, Leute klatschen, Leute tanzen, aber ich nehme es keinem für übel, weil ich bin auch eher reserviert, nennen wir es so, ja. Es wurde schon ein bisschen über uns geredet. Ich mag es gar nicht so viel, über uns zu reden. Ich durfte drei Jahre hier in Schöneich als Jugendpastor sein. Von daher kennt vielleicht der ein oder andere mich oder uns noch. Bitte nehmt es mir nicht übel. Ich sehe einige und ich freue mich wirklich über viele Gesichter, die bekannt sind. Aber bitte nehmt es mir nicht übel, wenn ich eure Namen nach dem Gottesdienst nicht mehr ganz auf die Reihe bekomme. Für die, die uns nicht kennen, und ich hoffe, das sind mehr wie die, die uns kennen, das würde nämlich bedeuten, dass die Gemeinden gewachsen sind. Wir sind Familie Fries seit 3,5 Jahren in Ecuador mit der Liebenzeller Mission in der Arbeit dort. Und wir freuen uns, sind sehr gerne dort. Und dürfen erleben, wie Gott dort einfach Menschen zu sich zieht. Heute soll es um Gottes Wort gehen und trotzdem immer wieder vielleicht auch das ein oder andere Bild, das ein oder andere Bericht, Zeugnis auch von Ecuador. Kennt jemand dieses Spiel? Man sieht es nicht ganz so gut. Ja, ihr habt gedacht, von euch sagt keiner ja, weil es... Was erlaubt der sich jetzt? Jetzt kommt er hier zum Gottesdienst und redet über ein Glücksspiel. Dieses Spiel, kennt natürlich keiner von euch, nennt sich Poker. Und Poker spielt man mit solchen Spielchips. Und ein Begriff, der daraus kommt, ist All In. Es kommt aus dem Englischen, aber es kommt von diesem Spiel, diesem All In. Und All In bedeutet, ich gebe alles hinein. Ich halte nichts zurück, ich gebe... Oftmals im Deutschen gesagt, ich gehe all in, ich gebe vollen Einsatz. Ich halte nichts zurück. Ich kann nicht alles eingeben und einen Chip zurückhalten. Nein, ich gebe alles hin. Vielleicht kennt der ein oder andere diese Show von vielleicht den älteren Geschwistern. Diese Show habe ich geguckt, als ich vor 20 Jahren tatsächlich, als ich mit meiner Oma am Wochenende Zeit verbracht habe, geh aufs Ganze. Und geh aufs Ganze, für die, die es nicht kennen, vielleicht die jüngere Generation, da ging es darum, auch eine Spielshow, um Dinge zu gewinnen. Man konnte Dinge gewinnen, Geld, Reisen, Fahrräder, Autos. Und am Ende dieser Show konnte man das, was man gewonnen hatte, sei es eine Reise für 3.000 Euro oder ein Geldbetrag, wieder setzen, all in gehen, um noch etwas Größeres zu gewinnen. Das war immer der Abschluss dieser Sendung. Aber All-In gibt es auch hier im Fußball. Kurz überlegen, All-In für all die Fußballkenner, das ist eine All-In-Situation. Wenn man am Verlieren ist oder unentschieden und man braucht einen Sieg und es laufen die letzten Spielminuten und dann geht der Torwart mit nach vorne, um die Möglichkeit zu erhöhen, noch einen Treffer zu erzielen. Da geht ein Team all in, er nimmt den Torwart raus und schickt ihn zu dem anderen Strafraum, zu dem gegnerischen Strafraum, in der Hoffnung, doch noch das Spiel zu drehen, einen Punkt mitzunehmen, unentschieden rauszuholen oder gar zu gewinnen. Von diesen Beispielen wird hoffentlich klar, all in geht man mit der Absicht, um noch mehr zu gewinnen. Beim Poker gehe ich entweder all in, weil ich nichts habe und einfach blöffen will, oder weil ich denke, ich habe die besten Karten und ich gehe all in, dass jemand anderes noch mitbezahlt, um möglichst viel zu gewinnen. Gehe aus Ganze, am Ende gehe ich, setze ich das, was ich schon gewonnen habe, um noch mehr zu gewinnen. Und beim Fußball sende ich den Torwart nach vorne, nicht wenn ich führe, sondern um noch mehr zu gewinnen. Und darum das Thema heute: Gewinnend leben, all in für das Evangelium. Wer die Bibel dabei hat, darf sie gerne aufschlagen. Ansonsten dürft ihr auch gerne mitlesen. Ein Bibeltext aus 1. Korinther 9, die Verse 19 bis 23. 1. Korinther 9, die Verse 9 bis 23. Und da heißt es, dieser Text schreibt Paulus, denn obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich doch mich selbst jedermann zum Knecht gemacht, damit ich möglichst viele gewinne. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin. Damit ich die, die unter dem Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich wie einer ohne Gesetz geworden. Obwohl ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern bin in dem Gesetz Christi. Damit ich die, die ohne Gesetz sind, gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Ein Text, der sehr, sehr herausfordernd ist. Und der erste Punkt ist gewinnen, gewinnend leben. Jeder, der gewinnend leben möchte, beginnt mit einer demütigen Haltung. Nochmal auf das Beispiel zu kommen vom Poker. Ich kann die besten Karten auf der Hand haben und kann denken, der Sieg ist mir ja schon sicher. Und am Ende habe ich mich vielleicht verzockt. Oder bei einem Auftaktspiel in der Bundesliga gewinne ich 5-0 und denke, ja, jetzt läuft's ja, ist doch kein Problem, kann kommen, wer will. Und am Ende läuft's doch nicht so, weil ich denke, ja, vielleicht doch nicht so gut. Gewinnen zu leben beginnt mit einer demütigen Haltung und das aber nicht nur in der Frage des Sports oder des Spielens, sondern auch in Bezug auf das Evangelium. Und damit fängt unser Text hier an. Denn obwohl ich frei von jedermann, bin ich frei von jedermann, habe ich doch mich selbst jedermann zum Knecht gemacht, damit ich möglichst viele gewinne. Paulus, er beschreibt hier, ich bin frei. Die, die zu Christus gehören, sind frei in Christus, sind frei, sich den anderen unterzuordnen, sind frei von dem Zorn Gottes und noch viel mehr. Sie sind frei, sie sind ungebunden. Paulus schreibt hier, ich bin frei in dem, was ich tue. Ich bin unabhängig, ich kann tun und lassen, was ich möchte. Ich kann mein Leben selbst gestalten und ich kann meine eigenen Entscheidungen treffen. Aber in dieser Freiheit, die wir in unserer Generation, in der jüngeren Generation und ich so sehr genießen, ja, sie kann uns aber auch zum Verhängnis werden. Oft denken wir, ich möchte frei und noch freier sein und in dieser Freiheit nehmen wir uns die Freiheit, unabhängiger auch von Jesus Christus zu werden. Manchmal bis dahin, dass ich sage, okay, in meiner Freiheit nehme ich mir heraus, ich brauche nicht mehr so viel Bibel zu lesen. Ich komme jetzt gerade von Camp, warum sollte ich denn jetzt noch in den Gottesdienst gehen? Und diese Freiheit, die ist gut, die wir haben, aber trotzdem gibt es auch Leute, die sich in dieser Freiheit, in die Unabhängigkeit von der Beziehung von Jesus Christus stellen wollen. Und dabei ist die Freiheit, die Paulus hier spricht, wie wir alle wissen, keine selbstverdiente Freiheit. Du und ich, wir haben nichts dafür getan, dass wir frei sind, sondern es ist eine Gabe Gottes und diese Gabe Gottes hat auch ihr Vorbild in Jesus Christus. Und diese Freiheit, die Jesus Christus uns vorlebt, ist vielleicht nicht diese Freiheit, die wir uns so wünschen. Denn diese Freiheit hat ihr Vorbild in Philipper 2, Vers 5 und bis 8, wo wir lesen diesen Christus-Hymnus, dass Christus es nicht für einen Raub hielt und sich den Menschen gleich gemacht hat. Diese Freiheit, die, wo Gott ihn auf diese Welt kommt und sich zu einem Diener macht. Und wir finden hier, diese wahre geistliche Freiheit zeigt sich nicht darin, dass ich mein Leben gestalte, wie ich es möchte, sondern es zeigt sich im Vorbild Jesu Christi, dass ich in dieser Abhängigkeit zu Gott lebe und seinen Willen für mein Leben tun. Und weil Paulus von dieser Freiheit weiß, folgt er diesem Vorbild und er sagt, aufgepasst, Er macht sich selbst jedermann zum Knecht. Er ist frei, aber er wählt aus seiner eigenen Freiheit und Entscheidung heraus, sich selbst zum Knecht zu machen. Dieses Wort, was wir hier finden für Knecht in der griechischen Sprache, steht doulos. Und doulos bedeutet auch Sklave. Ich mache mich zu einem Sklaven. In der damaligen Zeit, Sklave zu sein, war nichts Nobles. Man hat nicht danach gestrebt, Sklave zu sein. Denn Sklave zu sein hat bedeutet, ich bin meiner Freiheit beraubt. Ich kann nicht entscheiden, ich kann nicht mein Leben gestalten. Sklave zu sein hieß zu malochern. Es hieß, misshandelt zu werden, nicht gerecht behandelt zu werden. Und es hieß auch, fremdbestimmt zu sein in dem, was ich tue. Und diese Knechtschaft, die Paulus sich hier selbst auferlegt, dies fängt damit an, indem er das Evangelium verkündet. Und er verkündet es, und hier lesen wir diesen Abschnitt im Kontext von diesem Kapitel 9, dass er das Evangelium verkündet, ohne einen materiellen Lohn dafür zu bekommen. Und in diesem Vers 18, kurz vor unserem Bibeltext, den wir gerade gelesen haben, stellt er die Frage, was ist denn nun mein Lohn? Und dieser Kontext von diesem Kapitel 9 stellt die Freiheit und das Recht des Apostels auf. Und es heißt hier in Kapitel 9, 13 und 15 bis 15, wisst ihr nicht, dass die im Tempel dienen, vom Tempel leben? Und die im Altar dienen, vom Altar ihren Anteil bekommen. Und dieses Prinzip, das finden wir im fünften Buch Moses, wo es um dieses Feueropfer geht. Dieses Feueropfer, da musste das Fett verbrannt werden für Gott, aber der Priester durfte das Fleisch sich zu eigen machen. Es war die Versorgung vom Volk für den Priester, der dem Volk Israel dient. Und in Vers 14 heißt es, so hat auch der Herr befohlen, dass die das Evangelium verkünden, sich von dem Evangelium nähren sollen. In anderer Stelle im Neuen Testament spricht Paulus auch von dem doppelten Lohn. Und wir danken jeder, der die Liebenzeller Mission unterstützt, dass wir uns von dem Evangelium nähren können, dass wir nicht noch wie Paulus einen Zeltmacherjob nebenher haben muss. Aber wir sehen hier, dass Paulus sich frei gemacht hat in aller Demut von der materiellen Versorgung, es nicht in Anspruch genommen hat, dass die Gemeinden ihn mitversorgen, obwohl es sein Recht gewesen wäre. Und warum tut er das alles? Und wir finden das in diesem Vers 18. In Vers 18 heißt er, ich tue das alles, damit mein Zeugnis, der Ruhm, nicht zunichte wird. Sein Recht war ihm nicht so wichtig, dies einzufordern, wie sein Zeugnis. Und es wird klar, Paulus, er sagt, ich habe meine Freiheit aufgegeben, um Diener der Menschen zu werden. Aber für ihn ist klar, dass dieser Dienst an den Menschen aus den Grundfesten und den Grundsätzen des Evangeliums kommt, aus Jesus Christus. Und ich weiß, dass heute viele Gemeindeleiter von den unterschiedlichsten Gemeinden da sind. Und fragt mal eure Gemeindeleiter, wie ist es denn so als Gemeindeleiter? Und viele reden positiv, aber vielleicht sagt der ein oder andere, es ist auch zermürbend, eine Leitungsposition zu haben, Menschen zu dienen. Es ist manchmal frustrierend, es macht müde. Manchmal geht dabei auch die Leidenschaft verloren. Und das ist immer der Fall, wenn wir unseren Dienst am Menschen nur als Menschendienst sehen, aber nicht aus den Grundfesten unseres Glaubens, aus der Beziehung zu Christus kommt. Und darum gewinnend leben, hierzu braucht es Demut. Es braucht Demut zum einen, dass ich weiß, da, wo ich diene, komme ich trotzdem nicht zu kurz. Es braucht Demut, meine eigenen Verfehlungen zu erkennen und mein Leben demütig unter die Herrschaft Gottes zu stellen, um frei zu werden. So wie Paulus sagt, ich bin frei. Dazu braucht es Demut. zu erkennen, ich bin Sünder. Meine Natur ist gegen mich. Ich brauche Jesus Christus. Aber es braucht auch Demut, um diese Freiheit wieder aufzugeben. Um dem Vorbild zu folgen, wie Paulus uns gibt und wie Jesus Christus uns es gibt. Der zweite Punkt, Carmen hatte gesagt, ich darf predigen und ein bisschen was von Ecuador erzählen. In Ecuador geht eine Predigt 45 Minuten und vielleicht ein kurzer Missionsvortrag von einer halben Stunde. Ist das okay? Ja, super. Die nicht wollen, können schon Würstchen essen gehen. Der zweite Punkt, gewinnend leben bedeutet, sich dem Menschen zuzuwenden. Und hier dieser Punkt geht mehr über die Methode, wie Menschen zu gewinnen. Und Paulus macht uns das hier vor. Wie bringt man das Evangelium an den Mann? Und hier wieder diese Verse, den Juden bin ich ein Juden geworden, die unter dem Gesetz bin, bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden, die ohne Gesetz bin ich einer unter dem Gesetz, ohne Gesetz geworden und den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden. Wenn wir nochmal an dieses Bild denken von dem Sklaven, von diesem Diener. Ein Diener, er kann immer nur den Menschen nicht von herab begegnen, denn er ist Sklave, er ist Diener. Und ein Diener ist in der Position, dass er den Menschen nicht mit seinen eigenen Ansprüchen entgegentreten kann. Wenn der Herr sagt, heute gibt es Reis mit Bohnen, dann kann der Sklave nicht sagen, ja, aber ich hätte ja gern Meerschweinchen heute. Nein, das kann der Sklave nicht. Er ist nicht in der Position dafür. Und seine Haltung, sein Handeln, seine Haltung, das ist die Haltung, wo er den Menschen begegnet, ein Sklave, ein Diener. Und seine Handlung ist immer von anderen bestimmt. Und darum ist dieses Bild so interessant, was Paulus hier uns gibt. Ich werde ein Diener, ich werde ein Sklave. Ich habe diese Einstellung auf die Leute gegenüber, um sie zu gewinnen. Ich begegne ihnen nicht von oben herab, sondern ich begegne ihnen von unten herab. Ich schaue auf sie auf, ich begegne ihnen, ich wende mich ihnen zu. Nicht wie jemand, der es schon ergriffen hat, sagt er in diesem letzten Vers von diesem Kapitel, sondern jemand, der die anderen gewinnen möchte. Und diese Einstellung auf das jeweilige Gegenüber, das geschieht mit diesem Grund, mit diesem großen Ziel, wir hören es immer wieder in diesen Versen, um andere zu gewinnen. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden. Interessant, dass Paulus das sagt, denn Paulus, warum sagt er, bin ich wie ein Jude geworden? Paulus, er war Jude, durch und durch. Im Philipperbrief sagt er, wenn sich jemand rühmen kann, dann bin ich es, der Pharisäer ist, der vom Stamm Benjamin ist. Er war Jude. Aber was meint er damit, wenn er sagt, den Juden bin ich wie ein Jude geworden? Paulus, er selbst war Jude und als er Christ wurde, hat das nicht aufgehört. Aber er meint damit, dass sich jetzt was verändert hat. Es hat sich verändert für ihn, dass die Bedeutung, die jüdischen Gesetze und die Lebensordnung für ihn nicht mehr heilsentscheidend sind. Und die unter dem Gesetz bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden. Es bedeutet, er kann trotzdem mit denen, die unter dem Gesetz leben, und mit dem Gesetz leben hieß hier gemeint die 5 Bücher Mose, die Tora, die Regeln einhalten, die Regeln Gottes, sagt er, ich kann mit ihnen zusammen sein und ich kann auf Schweinefleisch verzichten. Ich kann mit ihnen den Sabbat halten. Ich kann die großen Feste Israels mit ihnen feiern und ich kann ihnen dabei ganz nahe kommen, mich dem Menschen zuwenden, ohne dass diese Dinge für mich persönlich eine Heilsrelevanz hätten. Und das ist der große Unterschied. Das Zuwenden dem Menschen, ihm da begegnen, wo es braucht, sie in seine Lebenswelt einzutauchen, um ihn zu begegnen, um ihn zu gewinnen. Vielleicht fragt der ein oder andere, schön und gut, dass ihr Missionare seid in Ecuador, aber warum geht ihr nach Ecuador? In Ecuador, habe ich gelesen, sind 72% christlich, katholisch. Warum geht ihr in ein christliches Land, um von Jesus zu erzählen? Wer waren denn diese zwei Personen, diese Juden und die, die unter dem Gesetz sind? Das waren fromme Leute, die Juden, die gedacht haben, danach gestrebt haben, die Gesetze einzuhalten, und die unter dem Gesetz, die sich an die Tora gehalten haben, die am achten Tag beschnitten wurden, sich nach Abraham ausgerichtet haben. Und wisst ihr, warum wir nach Ecuador gehen? Das ist ein Bild, das ich gemacht habe aus einer katholischen Kirche. Und ich weiß nicht, ob man es so gut erkennt, aber das bildet der Altar, das Allerheiligste. Hier der Altar, wo die Oblade, die Hostie drin ist, in der katholischen Kirche, wo geglaubt wird, dass da der Leib Christi drin ist in Form von den Obladen. Und hier an diesem Altar, wen finden wir hier? Maria und all die anderen Götzen. Und für mich ist diese Frage einfach zu beantworten, warum Ecuador ein christliches Land, wo 72% katholisch sind? Weil diese 72 wie diese Juden und diese Gesetzlosen sind, die Jesus Christus nicht kennen. Viele davon. Weil die katholische Kirche in Ecuador das Zentrum des christlichen Glaubens verloren hat, Jesus Christus in die Mitte zu setzen und das Kreuz. Und Maria erhebt und den Heidenkult, den Heiligenkult, um diese anzubeten, und es den Menschen dadurch so schwer wird, diese Botschaft vom Kreuz zu verstehen. Und diese Kirche mehr Distanzen aufbaut zum Evangelium, wie das Menschen das Evangelium hören. Und darum sind wir in Ecuador. Ich habe immer gedacht, ich möchte eigentlich nicht in ein christliches Land. Aber die letzten 3 Jahre hat mir gezeigt, dass viele nominell sind, aber nichts vom Evangelium wissen. Nichts von einem Gott, der sich ihnen zugewandt hat. Und Menschen, die unter dem Gesetz sind, sagt Paulus, die ohne Gesetz sind, ich habe mich für sie als Gesetzloser gemacht. Und dieser Ausdruck, den wir hier finden, ist anomos, ein griechisches Wort, das beschreibt ein Gesetzloser, die vielleicht unter dem Gesetz waren, aber jetzt ungehorsam sind, Sünder sind. Die Ungerechten, die sich von diesem Gesetz, den 5 Büchern Mose, abgewandt haben. Aber dieses Wort, was hier im Griechischen gebraucht wird, wird auch gebraucht für die Heiden. Als Gegensatz zu den Juden. Im Römerbrief lesen wir, der Römerbrief wurde geschrieben von Paulus aus Korinth nach Rom. Und da stellt er im 2. Kapitel immer wieder auf und sagt, die Juden, die unter dem Gesetz sind, und die Heiden, die nicht unter dem Gesetz sind. Und beide Male spricht er zu Menschen, die nicht an das Gesetz glauben oder sich entfremdet haben, die entweder mit dem Gesetz waren, das befolgt haben, aber durch irgendwelche Lebensumstände sich jetzt entfremdet haben, die ungehorsam geworden sind und in Sünde leben. Oder es beschreibt die Heiden, die nie die Möglichkeit hatten, das Gesetz zu kennen. Und wenn Paulus schreibt, ich bin ihnen wie ein Gesetzloser geworden, dann überschreitet er durch die Speise und die Reinigungsvorschriften, durch all die Gesetze, die aufgebaut wurden, die Grenzen, die erhoben wurden, diese Lebensgemeinschaften, diese Tischgemeinschaft mit den Sünden. Er hat jetzt die Freiheit und er sagt, ich kann ein Gesetzloser werden, ich kann mit ihnen Tischgemeinschaft haben, was den Juden verboten war aufgrund des Reinheitsgesetzes. Und ich mache das, um möglichst viele von ihnen zu gewinnen, einige zu gewinnen. Und hier zeigt sich wieder die Demut Paulus. Er sagt nicht, ich kann jeden gewinnen, denn er weiß, es ist Gottes Werk. Aber ich kann einige gewinnen. Und das, was ich tun kann, das haue ich alles rein, da gehe ich all in. Und wir sehen, dass der Glaube an Jesus Christus einerseits die Leidenschaft, möglichst viele Menschen für Gott zu gewinnen, schenkt, und andererseits die Freiheit, die Juden und die Heiden gleichermaßen zu begegnen in ihrer Lebenswelt, um sie zu gewinnen. Und zu guter Letzt schreibt er von den Schwachen. Den Schwachen, hier sind sich Ausleger nicht ganz einig, ob es die sind, die minder bedürftig sind, ob die es sind, die sozial schwach sind, die materiell arm sind, oder ob es die sind, die ein empfindliches Gewissen haben. Im Korintherbrief, das Kapitel vor 8, die letzten Verse, da lesen wir drüber, ein Riesenthema ist, darf ich als Christ das Götzenfleisch essen? Und Paulus sagt, wenn ihr aber sündigt an den Brüdern und verletzt ihr schwaches Gewissen, so sündigt ihr an Christus. Darum, wenn Speise mein Bruder zu Fall bringt, will ich nie mehr Fleisch essen, damit ich meinen Bruder nicht zu Fall bringe. Und man geht davon aus, dass es wohl auf dieses empfindliche Gewissen ist, diese Schwachen. Und Paulus, was macht er deutlich mit diesen 4 Beispielen? Er macht deutlich, dass er nicht, dass die Anpassung von Paulus sich nicht auf die Botschaft bezieht, sondern dass die Anpassung sich auf das Bemühen bezieht, Menschen in ihrer Lebenswelt zu begegnen. Jedem Einzelnen da zu begegnen, er kommt wie ein Diener und nicht von her oben herab wie ein Herrscher. Georg Eichholz, er schrieb einmal dazu, Paulus formuliert in 1. Korinther 9, 19 bis 23 die Regel seiner missionarischen Existenz. Und diese Regel folgt dem Evangelium, weil es der Zuwendung Gottes zum Menschen entspricht. Dass Paulus sich in seinem Dienst dem Menschen zuwendet, sich in äußerste Nähe zum Hörer begibt, seine Welt mit ihm teilt und seine Sprache spricht. Und dieses Vorbild, das Paulus uns gibt, hat er nicht geklaut, sondern hat es von Jesus Christus, hat es nicht selbst erfunden, sondern von Jesus Christus, der Gott in Jesus Christus in diese Welt uns auf Augenhöhe begegnet, um uns zu gewinnen. Und ich glaube, die Methoden, die wir verwenden in Ecuador oder auch hier in Deutschland, unterscheiden sich nicht viel. Die Frage ist, wie können wir denn wieder aus neue Menschen gewinnen? Und vielleicht, hoffentlich hast du dir auch diese Frage gestellt, vielleicht auch als ganze Gemeinde, wie können wir als Gemeinde denn nicht nur unter uns bleiben, sondern Menschen neu gewinnen? Wie gewinnt man Menschen? In Ecuador versuchen wir es so. Wir gewinnen Menschen, wir wenden uns den Menschen zu, indem wir ihnen die Hände reichen und die Hände auftun. Das ist ein Bild von einem Jugendkreis in der Gemeinde von Atuntaki, wo wir schwerpunktmäßig arbeiten. Einige kennen sie, die Hanna von Ening, freue mich, dass sie bei uns war in Ecuador. Sie kennt die Leute, Nils kennt die Leute. Und dieses Mädchen ganz besonders hier, sie heißt Lucy. Und Lucy ging in den Jugendkreis von 14 Jahren, mit 14 Jahren, oder als wir nach Ecuador gekommen sind, war sie schon dabei und mit 16 wurde sie schwanger. Und Lucy ist eine Person, die aus einer sozial schwachen Familie kommt. Sie lebt in einer Sozialwohnung mit ihrem Papa. Ihre Mutter ist schwer krebskrank, mittlerweile verstorben. Und Lucy hat gerade zu der Zeit, wo sie schwanger war, war sie in ihrem letzten Jahr von ihrem Abitur. Und ich habe schon gemerkt, nach 5, 6 Monaten, wie man auch hier sieht, hatte sie fast gar keinen Bauch. Und ich fragte sie einmal, Lucy, ich wusste, sie hat eine ärztliche Untersuchung und ich fragte sie, Lucy, den nächsten Mal, als wir uns gesehen haben, wie ging's dir denn? Und dann sagt sie, ja, ganz okay. Das ist so die allgemeine Antwort in Ecuador. Und ich sagte, ganz okay, was bedeutet das? Sie sagte, ja, der Arzt hat gesagt, ich muss eine Diät machen. Und dann habe ich gesagt, schau dich doch mal an, wie eine Diät. Und dann sagte sie mir, ja, weißt du, das Kind ist unterernährt. Und das Problem ist, ich muss mehr Früchte essen und mehr Gemüse. Und ich habe gedacht, ja, und was ist dabei? Und dann sagt sie mir, weißt du, den letzten Monat zu Hause haben wir immer nur Reis gegessen und Bohnen. Und alle, die schon mal in Ecuador waren, wissen, dass Früchte und Gemüse sehr, sehr günstig sind. Man kriegt einen Sack Karotten für 25 Cent, man kriegt einen Kopf Brokkoli für 50 Cent. Aber dieses junge Mädchen, die Familie konnte es sich nicht leisten, Gemüse und Früchte kaufen, damit sie sich gesund ernähren kann, damit das Baby gut heranwächst. Und so war das Kind unterernährt. Und das sage ich nicht, um uns zu, ins Licht zu stellen. Aber natürlich ist doch klar für uns, dass wir die Hände öffnen, dass wir auf den Markt gehen, großzügig einkaufen und es ihr vorbeibringen. Und wir tun das, weil wir sie gewinnen wollen, weil wir sie in ihrer Lebenswelt abholen wollen. Und meine Frau, kurz bevor, da war sie schon im letzten Monat schwanger. Im 9. Monat. Und meine Frau hat für sie einen Babyshower organisiert, weil wir wussten, so, sie wird sowas nie haben. Hier nebendran ist ihr Mann, er ist auch vom Jugendkreis, oder nicht ihr Mann, ihr Freund, der Vater des Kindes. Und das Kind ist mittlerweile ein richtiger Wonnenproppen. Und wir tun das, wir öffnen unsere Hände und wir reichen unsere Hände, weil wir Menschen gewinnen wollen. Wir begegnen ihnen und wir wenden uns ihnen zu, in ihrer Not, in ihrem Leid, in ihrer Situation. Hier ein anderes Bild. Christian heißt er. Er stammt von einer Quechua-Familie, ist ein junger Mann, der ganz alleine durchs Leben geht, der keine Freunde hat. Seine Familie möchte nichts von ihm wissen. Und wir wenden uns ihm zu und wir nehmen uns ihn an. Und manchmal ist es gar nicht so einfach, weil er kommt und sagt, ich habe heute nichts zu tun, kann ich mal vorbeikommen und deine Bohrmaschine ausleihen? Und ich weiß, dieses Vorbeikommen ist nicht nur, ich komme hin und ich nehme sie mit, sondern können wir auch noch ein bisschen schwätzen. Und es fordert heraus, aber ich möchte mich dem Menschen zuwenden, weil ich weiß, er geht ganz alleine durchs Leben. Und trotzdem ist es mir ein Vorbild, weil er mittlerweile fürs Evangelium brennt. Er ist Christ, obwohl er allein durchs Leben geht. Seine größte Herausforderung ist, dass er nicht alleine ist mit 30 Jahren. Und er ist ein Vorbild auch darin, wie er sein Leben lebt, diszipliniert. Er arbeitet, er hat ein Feld und er bestellt dieses Feld und er erntet es ab und verkauft es. Aber manchmal, wenn es dann einfach wächst, hat er keine Arbeit. Und dann bringt er die Motivation auf, bei anderen zu arbeiten, und er arbeitet für 8 Stunden am Tag und bekommt dafür 8 Euro. Und manchmal kommt er auch und sagt, hey, ich kann heute mein Wasser nicht zahlen, kannst du mir aushelfen für diesen Monat? Aber eine treue Seele, der immer wieder zurückzahlt. Und wir möchten ihn begegnen, dass er weiterkommt in seinem Glauben, in seinem Leben. Später sehen wir ihn nochmal beim Club der Chicos. Hier sehen wir nochmal Christian, sich den Menschen zuzuwenden, um zu begegnen, indem wir unsere Türen öffnen. Wir möchten nicht unser Haus für uns behalten. Wir lieben es, Leute zu haben. Und hier sieht man, wie wir mit einer kleinen Gruppe von 5 Jungs zusammen Bibel lesen. Aber es bleibt nicht nur bei diesem Bibellesen, sondern wo wir zusammen kochen. Wir haben jetzt 2-mal hintereinander, bevor wir gegangen sind, Lasagne gekocht. Die genießen Lasagne und wir möchten ihnen zur Seite stehen, dass sie fürs Leben auch lernen. Viele dieser Jungs und dieser Mädels kommen aus zerbrochenen Familien. Es ist nicht normal, dass sie immer zu essen haben. Es ist nicht normal, dass sie zu Hause Liebe erfahren. Und meine Frau trifft sich viel regelmäßiger mit dieser Gruppe von Mädels, die teilweise durch echt schwierige Familien gehen. Aber wir möchten ihnen da begegnen, wir möchten uns ihnen zuwenden, wo sie es brauchen. Ob es in medizinischer Hilfe ist, ob es einfach ein Wort ist. Und wir möchten da sein, vor allem dann, wenn sie schwierige Lebensphasen durchgehen, um ihnen das Evangelium zu bringen. Und dieses Bild ist legendär. Wir haben in Ecuador ein Haus gekauft und wir waren 2 Wochen in diesem Haus. Etwas zum Schmunzeln. Und meine Frau hatte hier mit den Club de Chicas, also mit dem Mädelskreis, was war es, Plätzchen? Muffins gemacht. Es war zu der Weihnachtszeit. Und wir haben diesen Thermomix mitgenommen Und dann ging es darum, irgendwie Schokolade klein zu machen und zu schmelzen. Und irgendwas ging dabei schief. Und wir waren 2 Wochen in dem Haus und ich komme heim. Und nach einer Woche entdecke ich an der Decke und an den Scheiben überall Schokoflecken. Ihr könnt euch vorstellen, für mich eine Investition, ein Haus, 2 Wochen drin. Es war alles andere als zu lachen. Es hat mich gekostet, meine Frau nicht zu schimpfen, nicht böse zu sein, zuzuwenden zum Evangelium, passieren so Dinge. Aber wenn dafür einer rausgeht, der es annimmt, hey, dann hat es sich gelohnt. Sich Menschen zuzuwenden, indem wir Raum schaffen. Und hier im wahrsten Sinne des Wortes, das ist ein alter Gemeinderaum von der Gemeinde in Atuntaki und hier vielleicht ein bekannter Rücken. Der Nils, der hier hilft zu renovieren, Raum schaffen, dass Menschen Christus kennenlernen. Und dieser Raum sah vorher so aus und danach sieht er so aus. Menschen sich zuwenden, durch Räume schaffen. Jetzt mittlerweile ist es ein Kindergarten, in dem Kinder jeden Tag kommen und von Jesus erhören, von Jesus hören. Und in diesem Kindergarten läuft natürlich nicht alles perfekt. Es sind durchgemischte Kinder. Und trotzdem ist unsere Hoffnung, dass diese Kinder, die zu Hause teilweise vernachlässigt werden, die denen lieblos entgegengesetzt wird oder entgegengetreten wird, die vielleicht kein richtiges angenommen haben, bei Jesus eines Tages angenommen sind. Und welch Privileg es, diese Kinder schon von klein auf auch zu begleiten und das Wort Gottes ihnen mit auf den Weg zu geben. Mit all dem versuchen wir uns, dem Menschen um das Evangelium willen zuzuwenden, um einige zu gewinnen. Und es gibt noch viel mehr zu sagen, Kinderclubs, wo wir hingehen in die vereinzelten Dörfer, um Menschen zu gewinnen. Und ich bin mir sicher, ihr als Gemeinde macht das ähnlich. Aber der dritte Punkt, wir wissen alle, gewinnen lebend, Demut, sich den Menschen zuzuwenden, es kostet. Es kostet mich, mein Haus zu sehen, nach 2 Wochen dekoriert mit Schokoflecken. Es kostet, aber es ist es wert. Und es erinnert mich daran, wenn ich dieses Bild sehe, es ist es wert. Und ich glaube, Paulus lebt uns das vor, es ist es wert, dass es uns was kostet. Wenn wir die Missionsreise lesen von Paulus, die erste Missionsreise in Apostelgeschichte 14, wenn er nach Lyster kommt, da lesen wir, dass er gesteinigt wird. Und wir lesen, dass er halbtot aus der Stadt geschleift wird, weil sie denken, er ist tot. Und diese 5 Männer, vielleicht haben der ein oder andere schon mal von ihnen gehört, Jim Elliot, Peter Fleming, Ed McKilley, Nate Sand und Roger, die 5 Missionare, die das Anliegen hatten, das Evangelium den Waranis zu bringen. Ein Stamm in Ecuador, der im Dschungel lebt, die ein kontaktscheues Volk sind, die feindselig sind, die zu denen noch nie jemand Kontakt aufgenommen hat. Und vielleicht kennt ihr diese Geschichte, wo diese 5 Männer sich aufgemacht haben, mit einem Flugzeug immer wieder den Amazonas überflogen haben, um Kontakt zu diesem Stamm aufzunehmen. Das haben sie getan, indem sie Essen gebracht haben, kleine Geschenke aus dem Flieger runtergelassen haben. Und als es dann so kam im Januar 1956 und das erste Mal eine direkte Kontaktaufnahme zu den Leuten zustande kam, dann kamen die Indianer mit ihren Speeren, nicht so ein kleiner wie dieser, aber ein 3 Meter Speer, und haben sie einfach aufgespießt. Menschen gewinnen, das kostet. Es kostet. Und was mich davon beeindruckt, dass diese Geschichte weitergeht, dass danach die Frau von Jim Elliot mit diesen Menschen gelebt hat, sich ihnen zugewandt hat. Und dass die Schwester von Nate Sand, Rachel Sand, Jahre mit ihnen im selben Stamm gelebt hat. Und warum? um sie zu gewinnen, weil sie wussten, das Evangelium ist es wert. Und als Christen stellen wir doch oft die Frage, was brauche ich denn als Christ, dass es mir besser geht? Wie wachse ich als Christ? Wie erlebe ich Gott noch mehr? Und es sind gute Fragen, dieses Verlangen zu haben, Gottes Nähe zu suchen. Aber bei vielen Christen ist das Verlangen, Gott noch näher und greifbar an mich ranzuholen, größer, als anderen Menschen das Evangelium greifbar zu machen. Versteht ihr den Unterschied? Es geht nicht um mich, dass ich noch mehr erlebe, sondern es geht darum, dass ich anderen das Evangelium greifbar mache. Und wie wäre es, wenn Gott uns wieder mit dieser Leidenschaft belebt, das Evangelium in greifbarer Nähe eines jeden einzelnen Menschen zu bringen, der in dem Inneren eine Sehnsucht nach Leben verspürt, der am Leben verzagt und Lebenssituationen hat, die schwierig sind für ihn zu bewältigen. Und wie wäre es, wenn ein Christ da ist, der sich diesen Menschen zuwendet und in seine Lebenswelt eintaucht und ihm das Evangelium greifbar nahe macht. Das Evangelium in greifbare Nähe bringen, auch mit diesen zwei, Dario und Johanna. Ein Ehepaar, das zerbrochen ist, weil er eine militärische Ausbildung gemacht hat und die Familie auch militärisch geführt hat. Wo die Frau geschlagen wurde und in ihrer und er an diesem Zerbruch fast zerbrochen ist. Und er sucht den Kontakt zu uns, mehr wie dass wir ihn zu ihm suchen. Aber wie gut ist es in den Lebenssituationen, in den schwierigen, in Krankheit, im Zerbruch, da zu sein und jemand, dem das Evangelium greifbar nahe macht. Diese Geschichte von diesen zwei gehört normalerweise verfilmt. Ich hatte damals in unserem Rundbrief danach berichtet, sie haben geheiratet und die Schwiegereltern oder ihre Eltern haben davon nichts gewusst und wollten nicht, dass sie zusammen sind. Also hatte er die Idee, einen Tag vorher zu heiraten, ohne jemanden zu informieren. Eine verrückte Geschichte und trotzdem jetzt ist er auf diesem Weg, weil durch den Zerbruch Menschen da waren, die ihm das Evangelium greifbar gemacht haben, dass er es versteht. Ein katholischer Hintergrund, aber jetzt versteht er, dass Jesus Christus sich ihm zugewandt hat, um ihn frei zu machen. Wie wäre es, wenn in dir ganz persönlich wieder der Wunsch wächst, einen Menschen zum Glauben zu führen? Und ich möchte euch ganz persönlich fragen, glaubst du, dass Gott das tut? Auch heute noch, dich gebraucht, um einen Menschen zum Glauben zu führen? Und ich weiß, dass vielleicht einige von uns da sind, die sagen, ja, aber, und vielleicht glaubst du es selbst nicht mehr. Und vielleicht willst du das auch gar nicht, denn das bedeutet, hinzugehen, es bedeutet, unser Wohlfühlgefühl hinten anstehen zu lassen. Und oftmals schleicht sich doch dieser Gedanke ein, jetzt bin ich dran, mein Leben zu genießen, auch als Christ. Und daraus wächst, dass unsere Gemeinden vielleicht denken,